ARD.
In dieser Folge hören wir beim aktuellen Album der Fantastischen Vier mal genauer hin. Was rappt Thomas D. da?
Der fast abgesoffene Halbschaube.
Die wenigsten wissen oder haben es auf dem Schirm, dass ich halb taub bin. Also einen Hörsturz hatte irgendwann mal. Ja, mein rechtes Ohr kannst du in die Tonne kloppen.
Wie Thomas D. gelernt hat, damit als Musiker umzugehen, das erzählt er uns in dieser Folge sehr ehrlich.
1, 2, 3. Fanta 4, forever baby.
Ist ein ARD Podcast von SWR 3.
Ich bin ein bisschen freudig erregt.
Das ist Folge 3. Ich bin Nils.
Ich bin Felix. Und jetzt machen wir erstmal gemeinsam Urlaub.
Ein großes Kreuzfahrtschiff auf dem Weg von Rostock nach Norwegen. Rund 4000 Menschen sind an Bord. Die springen in den Pool oder sind am Buffet, sonnen sich und freuen sich über die Ansagen von:
Hallo zusammen, mein Name ist Maximilian Pager.
Nein, nicht Florian Silbereisen, sondern von den Fantastischen Vier.
Und es zählt, dass wir alle hier gemeinsam auf diesen Kahn Richtung Norden schippern und zusammen eine gute Zeit haben. Und dafür danke euch von Herzen. Wegen euch können wir auch hier sein und ihr wegen uns. Das ist doch ein fairer Deal.
Die Fantas waren 2 Tage auf dem Schiff mit dabei. Das hat man auch daran gemerkt, dass auf einmal ganz viele Fanta 4-Shirts getragen haben.
Die Reedereien wollen ihren Gästen was bieten und buchen auch Show-Acts. Die Frage ist natürlich, wie kommt es bei den Fantastischen Vier zu der Entscheidung? Ja, das machen wir. Kreuzfahrtschiff ist cool für uns.
Wir haben schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff gespielt, da war die Diskussion größer. Mittlerweile ist sie etwas geringer. Wir haben uns entschieden, es zu machen. Wir spielen dort, wo die Leute uns sehen wollen. Wir gehen dahin. Es gibt Sachen, die macht man mehr aus Liebe. Und es gibt andere Sachen, die macht man mehr aus einem Gefühl der Zukunftssicherung heraus, weil man dann eben auch da gut bezahlt wird. Wir werden echt verdammt gut bezahlt. Das ist mit reingeschwungen, muss ich sagen.
Mit Sicherheit kann man sagen, dass die Gagen nicht schlecht sind, sozusagen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, aber das man nicht zwingend ablehnen muss.
Die Fantas denken die Zukunftssicherung also immer mit und reden da auch nicht groß drum rum. Aber abgesehen davon gibt's natürlich als Band auch Punkte, über die man diskutieren muss. Zum Beispiel, passt so eine Show auf einem Kreuzfahrtschiff wirklich zu uns?
Naja, es ist generell uncool. Ja, das ist es auch heute noch. Es ist, wenn man sowas macht, dann gibt es eine Fraktion, die kreidet einem das an und einer anderen Fraktion ist es einfach wurscht egal. Ja, und wir irgendwo dazwischen. Ja.
Und dann ist da noch das Thema Umwelt. Kreuzfahrten sind zwar Mainstream und für viele eine ganz normale Art, Urlaub zu machen, sie sind aus Umweltgründen aber auch sehr umstritten und deshalb für viele ein absolutes No-Go.
Ich hoffe mal richtig, dass sich da draußen die richtigen Leute Gedanken machen, wie sie ihre Schiffe umweltfreundlicher hinbekommen. Und trotzdem, ich fliege auch in Urlaub. Ich finde, es ist nicht die eine Reise, die uns zu Mördern macht, sondern die einen schlecht macht, die einen zum schlechten Menschen macht, sondern es ist das tägliche Tun und das tägliche Sein. Es sind unsere Gedanken, es ist, wie wir mit anderen Leuten umgehen. Es ist der Hass im Kopf, der Frust, die Scheißegalhaltung, nach mir die Sintflut und morgen interessiert mich ein Dreck. Das lässt unsere Welt untergehen. Das Miteinander, was ich versuche zu leben, was wir in den Texten haben, das Füreinander, das Nicht-Vergessen, dass wir eine Welt sind und dass uns alles betrifft, das ist mein Gegengewicht für mich, um in Urlaub zu fliegen, einen Sportwagen zu fahren, auch auf dem Kreuzfahrtschiff zu spielen. Es hält sich für mich mehr als die Balance. Und so kann ich in den Spiegel gucken und sagen, ist okay, was du machst, Bro, mach weiter.
Ich habe es gemacht, ich habe es auch ganz gern gemacht, weil ich die erste Kreuzfahrt noch in guter Erinnerung hatte, weil ich das so schön fand, auf dem offenen Meer unterwegs zu sein und gleichzeitig auf so einem riesen Schiff, was sehr viel Sicherheit und Schutz vermittelt, also in so einer schwimmenden Stadt auf dem offenen Meer. Das ist völlig skurril, das ist ein irres Erlebnis. Ich fand es gut, habe ich mich dieses Mal auch drauf gefreut.
Wir sind eine Kreuzfahrtband durch und durch. Das hat sich jetzt gezeigt, als das zweite Mal auf Kreuzfahrt.
Das war herrlich, Alter.
Es ist immer so, dass du nicht weg kannst. Du bist also da in dieser Meereswüste. Und mit diesen ganzen Leuten, die viel Geld dafür ausgegeben haben, mit dir dort zu sein und sich das anzugucken. Und du kannst nicht weg. Und du bist auf jeden Fall 2 Tage da. Weil du gehst an Bord, dann kommt der erste Abend und am nächsten Abend spielst du und dann geht's nach Hause, wenn es gut läuft. Dann gehen wir in die Kneipe, in das Restaurant, immer Selfie, 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 Selfie. Am nächsten Tag stehen wir vor 2000 Leuten, Thomas ruft, wer hat alles ein Selfie mit mir? Und 1500 Leute reißen die Hand hoch.
Ich habe am Morgen aber 3 Stunden am Pool verbracht mit Selfies machen. Und ich wollte wirklich alle durch haben, weil ich dachte mir, wenn du das einmal alle durch hast, dann ab da hast du ja frei. Ja, hat nicht ganz funktioniert. Die letzten 500 haben mir noch gefehlt, aber die hole ich mir auch noch.
Und das sind einfach auch Leute in unserem Alter, sag ich jetzt mal, die ein bisschen Solvenz nicht das jetzt gönnen. Ja, also das, und da haben wir festgestellt, die wollen kommen zu uns. Das ist nicht so, dass wir denken, irgendwie finden die deutsche Rapmusik gut oder sowas. Das sind weit darüber hinaus, weil wir sind Longplayer.
Die Fantas fühlen sich also so richtig wohl auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber wie kommen sie denn generell zu so einer Entscheidung, ob sie auf einem Kreuzfahrtschiff spielen wollen oder nicht?
Das ist ja eine große und bekannte Band, die Fantastischen Vier kennt jeder und dementsprechend kriegen die auch viele Angebote für zum Beispiel eine Kreuzfahrtshow oder es gibt Anfragen für Fernsehshows oder Firmen wollen irgendwelche Werbespots machen oder irgendwelche Banken rufen an und sagen, hey, wollt ihr nicht mal bei uns in der Filiale spielen, sowas.
Oder SWR3 ruft an und sagt, hey, wir würden gerne einen Podcast über euch machen. Da haben sie natürlich sofort gesagt, klar, mega Idee, ist eine Ehre für uns, machen wir. Das ging sehr schnell, aber normalerweise wird bandintern diskutiert. Ja, einerseits, andererseits. Und wir haben ja auch schon mitbekommen, Nils, ne, wie die diskutieren so bei einzelnen Punkten, als wir dabei waren. Da wird schon lange und auch sehr detailliert diskutiert, bis sie zu der Entscheidung kommen. Und als es losging mit den Fantas, da hat vor allem Michi immer besonders lange nachgedacht, bis er zu einer Entscheidung gekommen ist.
Weil ich mir zu cool vorkam für manche Sachen. Und insofern ich eh mal so, wie gesagt, der Skeptiker oder der Miesmacher oder der Pessimist war, ich aber doch immer überredet werden konnte von den anderen, mich nicht so anzustellen oder nicht so arrogant zu sein oder jetzt nicht so, und es sei schon gut und so. Und ich dann am Ende doch bei fast allem dann mitgemacht habe, dem hat man sich halt gefügt, wenn es 3-1 war oder 4-1 mit Bär.
Denn Bär hat als Manager natürlich auch ein Mitspracherecht.
Wenn sich die vier trotzdem mal nicht einigen können, dann passiert das, was uns der Bär erzählt hat.
Er ist schon ein bisschen, hat schon 2 Stimmen. Ne? Also wenn es an die Entscheidung geht, dann ist Michi halt immer 2 Stimmen. Warum auch immer. Weil er natürlich auch der Penetrant ist, der so, nein, ich will aber so. Also er ist sehr hartnäckig und das hat er oft, sehr oft auch einen guten Ausgang gehabt. Manchmal ist es stressig, manchmal ist es aber auch einfach richtig und gut so. Und ich vergleiche das immer mit, es gibt in der Biografie für den Toten Hosen gibt es einen Satz, das sagt einer, Toten Hosen sind eine basisdemokratische Band, es wird immer so lange diskutiert, bis Campino recht hat. Und so ähnlich ist das bei Michi auch.
Michi Beck ist also der Campino der Fantastischen Vier.
An Tagen wie die da. Was allen klar ist, wenn jetzt jemand mal alleine einen Job annimmt bei den Vieren, dann werden sie natürlich immer mit der Band in Verbindung gebracht.
Wenn große Entscheidungen anstehen, ist es nicht an einem, das einfach so zu machen, oder man sollte das nicht. Man sollte schon mit seinen Freunden und Bandmitgliedern drüber sprechen, denn wir haben hier was gemeinsam aufgebaut und jeder von uns Vieren zehrt, auch privat, und in Solo-Karrieren auch davon. Ja, ich hätte ja nie Solo machen können, hätte ich nicht schon einen Namen gehabt. Jeder kann wahrscheinlich keinen Plattenvertrag bekommen und keines interessiert. Und so war das natürlich ein Trittbrett. Das sind aber natürlich, sind die Fantas die Basis und nicht das Trittbrett. Und wenn man das als Trittbrett benutzt, um eine Nebenbaustelle aufzumachen, dann sollte man das schon besprechen.
Aber wenn das geklärt ist, dann darf jeder machen, was er will. Wenn Mikrofonprofessor S.C. Mudio zum Beispiel Bock hat, bei vielen Quizshows im Fernsehen mitzumachen, soll er doch. Finden die Fantas und ihr Manager Bär.
Ich verstehe es nicht so richtig. Ich denke mal, Alter, was hampelst du denn jetzt wieder in dieser Quizshow rum? Aber ey, wenn er da Bock drauf hat, ist ein Problem. Soll er machen. Also solange das nicht schadet, in welcher Form auch immer. Ja? Also er sich komplett zum Horst macht irgendwie. Das macht er aber nicht. Aber er macht das meistens sehr souverän und sehr, sehr charmant. Soll er halt ins Fernsehen. Gut. Mir wäre es zu anstrengend, aber gut. Muss ich ja wissen.
Das fühlt sich gut an, wenn man einen Quiz gewinnt.
Herzlich willkommen zu Blamira Kassieren. Hier sind Frau Ludewig und Smudo.
Willkommen zu Hirschhausens Quiz des Menschen. Der Vater und Sohn des deutschen Hip-Hop, Smudo von den Fantastischen Vier.
Genau, der Vater und Sohn des deutschen Hip-Hop.
Auf eine Art.
Niemand kann's dir sagen. Keiner kennt die Antwort auf alle deine Fragen.
Doch, Quizshow-Mikrofon Professor Smudo. Zum Beispiel beim Quizduell Olymp im Ersten.
Welche von einem Gustav Eiffel-Schüler gebaute Sehenswürdigkeit verbindet zwei Stadtteile von Lissabon miteinander? Ein goldener Pfad, eine marmorne Treppe, ein eiserner Aufzug oder ein gläserner Skywalk?
Ich habe im Kopf auch bei irgendeinem Urlaub am Meer und ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt Bilbao oder Lissabon war. Da war auch das Thema, das hier ist ein ganz alter eiserner Aufzug, also ein Aufzug und dann konnte man so hoch und runter fahren. Komm, ich habe jetzt einen Schuss frei.
1902 wurde die Sehenswürdigkeit eingeweiht und es geht um Folgendes. Der Elevador de Santa Justa, der eiserne Aufzug.
Sauber. Punkt fürs Mudo. Ich halte ein Käpsele. Und solange er sich nicht blamiert, haben die anderen Fantas auch kein Problem damit.
Nächstes Beispiel. Smudo und Michi auf dem Jurystuhl bei The Voice of Germany oder The Voice Kids.
Ich gehe zu Michi und Smudo.
Ja! Ich gehe zu Michi und Smudo.
Ich glaube, ich gehe zu Michi und Smudo.
Wir begrüßen dich im Team Michi und Smudo.
Das heißt, herzlich willkommen im Team Michi und Smudo.
Bei The Voice Kids und The Voice of Germany waren Smudo und Michi schon insgesamt 9 Mal und das durchaus erfolgreich. 4 Mal haben sie mit ihren Kandidatinnen gewonnen.
Ich rechne mal eben die Erfolgsquote aus. Endlich kann ich mal den alten Dreisatz aus der Schule mal wieder benutzen. Sonst war er ja nicht so richtig gut in Mathe. Aber das habe ich mir gemerkt. Prozentwert mal 100 durch Grundwert. 4 mal 100 durch 9 gleich 44,44%. Erfolgsquote, ja.
Die Fanta-Verschwörung.
Oder? Sehr gut. Das kann kein Zufall sein.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber bevor Michi und Smudo überhaupt auf dem Jurystuhl Platz genommen haben, musste das Ganze erstmal durch die Bandjury.
Das war durchaus eine Diskussion, weil sie vertreten da auch irgendwie die Fantastischen Vier. Und es hieß ja auch Team Fanta mal kurz, zumindest haben sie so genannt, auch wenn es nicht da stand auf dem Stuhl. Aber es ist ja klar, dass sie von den Fantas sind. 2 von 4. Und deswegen mussten wir uns das überlegen.
Ja, am Anfang war es mir auch ein bisschen mulmig, ob das jetzt so eine Art Ausverkauf auch darstellt auf eine andere Art, weil ich habe da eine ziemlich oldschoolige Denke sozusagen, dass Werbung und auch so eine Fernsehsendung, dass das so eine Art Bankrotterklärung für eine Band ist. Das wird heutzutage aber gar nicht so wahrgenommen und nicht so bewertet. Und das haben die anderen auch gesagt und ich habe zwar eine andere Empfindung gehabt, aber ich habe mich darauf verlassen, dass das schon okay ist, wenn wir als Band zu dem Schluss kommen, das ist schon okay. Und es war dann sehr viel mehr okay, als ich gedacht habe.
Das hatten davor auch Künstler gezeigt, dass es möglich ist, bei The Voice zu sein und dass man da nicht sein Gesicht verlieren muss oder nicht irgendwie ein Sellout betreibt und damit sogar auch Punkte sammeln kann für die Band. Und da profitieren wir eigentlich jetzt alle von, finde ich, wenn die Herren ins Fernsehen gehen. Weil gerade bei The Voice Kids bringt es nochmal eine ganz junge Gruppe mit ins Boot, die noch nie vielleicht von Fantas gehört haben und auch andersrum.
Wie Thomas das sagt, wenn die Herren ins Fernsehen gehen.
Ja, und die Herren sind halt auch clevere Geschäftsmänner. Das heißt, wenn sie bei The Voice Kids sind, dann werden sie auch von jüngeren Zuschauern gesehen, die sie vorher vielleicht nicht kannten.
Michi Beck macht bei Live-Shows häufig den Test und fragt, wie viele Fans das erste Mal bei den Fantas auf einem Konzert sind. Übers Ergebnis hat er sich bisher oft gewundert, weil...
Gefühlt so die Hälfte des Publikums die Hand gehoben hat. Und wir so, wie kann das sein nach 35 Jahren, dass ihr uns jetzt das erste Mal seht? Aber es gibt doch noch wirklich Leute, die jetzt zum ersten Mal kommen. Ich glaube, das wird auch bei der neuen Tour sein.
Und auf der Tour sind wir ja für diesen Podcast auch mit dabei und checken dann auch mal, wie viele Hände da hochgehen.
Auf jeden Fall. Aber dass Mudo und Michi noch mit den Fantas auf Tour gehen können, dafür darf es natürlich den beiden nicht zu gut gefallen bei The Voice. Denn sie müssen natürlich noch genug Zeit für die Band haben, ist klar.
Das ist auch ein Thema, was man auf dem Schirm haben muss. Wenn jetzt Mudo und Michi da noch mehr oder immer irgendwelche Fernsehgeschichten machen und dann halt auch zwangsweise sagen, Leute, ich habe auch Familie, muss auch mal daheim sein. Sag ich, ja, aber die Fantas bleiben dann auf der Strecke. Das ist natürlich auch eine Angst oder eine Sorge, zum Teil auch berechtigt, weil es ist ja Lebenszeit, die man woanders verbringt. Aber da greift wieder der zweite Paragraph. Bei uns kann jeder machen, was er will. Der erste Paragraph ist Fanta 4 Forever, Baby. Und der zweite ist, bei uns kann jeder machen, was er will. Und der greift dann und dann kann er ja doch machen, was er will. Und wenn er dann zu wenig für die Fantas macht, dann gibt's halt mal ein bisschen mehr Druck. Und dann muss er sich halt anstrengen. Dann kommt halt die andere Familie mal wieder zu kurz. Irgendeine Familie kommt immer zu kurz. So ist es halt.
Die Familien und die vier Fantas zu koordinieren, ist schon an sich super anstrengend. Und dann kommen noch die ganzen Nebentätigkeiten, wie eben The Voice dazu. Das ist alles nicht so einfach. Und im Zweifel, muss man aber sagen, gehen die Familien und die Band vor.
Und Thomas D. selber hat auf so einen Juryjob in der Regel gar keinen Bock. Von Castingshows wie DSDS oder Popstars hält er nicht viel. Ausnahme, beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest hat er 2012 den Jurypräsidenten gemacht. Für ihn war es damals die, Zitat, mit Abstand glaubwürdigste Castingshow in Deutschland. But I'm standing still as you leave me now. Den kennen wir alle noch, ne? Roman Loof mit Standing Still hat 2012 gewonnen. Der hat es dann beim ESC auf den 8. Platz geschafft, ist nicht schlecht.
Aber zurück zu Thomas D., der ist generell nicht wirklich Fan von dieser ganzen Fernsehgeschichte.
Ja, ich finde das nicht gut. Ich finde mich da auch nicht gut. Und wenn ich einen Fernsehjob habe, dann mache ich den selten gerne. Meist finde ich mich dann aber doch ganz gut. Das liegt aber daran, dass ich sein kann. Ich habe auch mal 2, 3 Schauspielerrollen probiert, die haben mir auch nicht gefallen. Ich kann am besten ich selbst sein. Und ich selbst bin am liebsten ein Künstler und mache Musik, schreibe Texte hauptsächlich. Das ist so mein Job, das ist mein Leben. Und nebenher bagger ich hier rum oder baue irgendwelche geilen Sachen. Bin gerne in der Natur und draußen. Und Lebenskünstler. Aber ich gucke auch selber kein Fernsehen. Deshalb interessiert es mich auch nicht so.
Trotzdem sehen wir Thomas D. regelmäßig im Fernsehen.
Ja, gut, ich habe ein kleines Wissensformat, Wissen vor Acht Natur. Das finde ich schön, weil ich wollte eigentlich immer Peter Lustig sein. Und dann haben sie diesen anderen genommen, da war ich ein bisschen sauer. Hat mich auch keiner gefragt. Aber insgesamt habe ich da ein schönes kleines Plätzchen gefunden, wo man ein bisschen Wissen vermittelt und sie ein bisschen zum Affen macht. Aber so Quizshows, Talkshows und auch Castingshows, danke, nein.
Aber du hast dir Smudo und Michi bei The Voice schon mal angeguckt, oder?
Ich habe die erste Folge von der ersten Staffel, den Anfang, geguckt und am zweiten Werbeblock habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich kann nicht.
Ich habe mir eine neue Matratze gekauft. Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht.
Ich habe mir auch eine neue Matratze gekauft. Hat nur 1 Euro gekostet.
Nee.
Da kam so viel Werbung und die hat mich so wahnsinnig gemacht, diese Werbung. Es war nämlich auch immer die gleiche Werbung. Und beim dritten Mal den gleichen Werbeblock sehen, habe ich mich ertappt, dass ich dem glaube, was er mir da gerade für Lügen erzählt. Und die ersten 2 Mal habe ich noch gesagt, ja klar. Und dann irgendwann, ja, könnte aber sein. Ich meine, immerhin, ne, so funktionieren wir. Man muss es nicht nur oft genug erzählen. Deshalb habe ich mich entschieden, da nicht mehr zuzuhören. Habe aber direkt am Anfang entdeckt, dass meine Jungs das gut machen und ich das jetzt nicht Kontrolle gucken muss, um Gottes Willen. Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss und ich bin froh, dass ich es nicht gucken muss.
Wir halten fest, Thomas D. hat keinen Bock auf einen Juryjob und kann mit dem Fernsehen generell nicht so richtig viel anfangen.
Aber gegen Ende der 90er hatte er mal so richtig Bock, Schlagzeilen für die Boulevardmedien zu liefern.
Heiner wieder allein zu Haus. Nach 2 Jahren prallen Glücks hat die nachwuchsschöne Jenny Elvers ihren Freund Heiner Lauterbach verlassen. Offiziell ist von Spannungen die Rede, doch einem Zeitungsbericht zufolge hat Jenny sich unsterblich in den Rapper Thomas D. von der Band Die Fantastischen Vier verliebt.
Ja, 1998 verliebt sich Thomas D. unsterblich in Schauspielerin Jenny Elvers, die von der Sprecherin vom ARD Boulevardmagazin Brisant gerade immer Jenny genannt wurde. Aber auch Thomas D. wurde nicht immer richtig ausgesprochen.
Denn Freundin Jenny Elvers scheint immer noch den Rapper Thomas D. vorzuziehen.
Thomas D. und Jenny Elvers waren so in love, dass sie direkt heiraten wollten.
Jenny Elvers und ihr Rapper. Hochzeit im Love-Mobil, titelt die Bild.
Thomas plant eine richtig große, pompöse Show-Hochzeit mit allem Drum und Dran und weißen Anzügen und so.
Jenny Elvers Ex-Freund Heiner Lauterbach kocht vor Wut, Schlagzeile, Lauterbach, er kämpft um seine Jenny. Wenn einer mit meiner Frau schläft, dann schlage ich ihm auf die Fresse, stand da wirklich.
Alles perfektes Material für die Boulevardmedien, für Frauke Ludewig oder die Bunte.
Hat Thomas das gestört, dass sein Privatleben plötzlich so öffentlich wurde? Nee. Er fand's voll geil.
Thomas wollte das mal wissen. Ne? Also wir haben uns ja schon von Anfang an immer schwer getan mit Bildzeitungen und Konsorten. Aber Thomas wollte das mal wissen, wie das ist. Ne? Da war irgendwie, hatte so seine Freigeist-Highlight-Zeit so.
Da hatte ich das Gefühl, da tut sich jetzt eine Tür auf, die zwar nichts mit mir persönlich zu tun hat, aber zumindest der Celebrity-Faktor, der Yellow Press-Bonus, das Ding, was wir nie hatten, immer endlich, ne, wenn du irgendwo hinkommst, dann gleich Paparazzis um die Ecke, oh mein Gott,
ping, ping. Hey, Thomas, hier, einmal bitte unten rechnen, bitte.
Geil, war also, ich meine, das ist schon die dunkle Seite der Macht, muss man sich vorstellen, vielleicht bin ich da ein bisschen abgetrippt, aber mein Gott, das ist no business like show business, was soll der Scheiß, lässt man sich halt auch wieder scheiden, wenn es nicht klappt, das machen ja die Celebrities auch quasi im 2-Wochen-Rhythmus und generiert damit wieder neue Schlagzeilen, hat aber alles nichts mit dem echten Leben zu tun. Ich fand's lustig, meine Jungs fanden's überhaupt nicht lustig, die haben es viel ernster genommen. Dann ist alles geplatzt.
Wir anderen haben aber dann total rebelliert und gesagt, nein, mach das nicht, Thomas, hör auf mit dem Scheiß. Haben wir keinen Bock drauf.
Da habe ich tatsächlich auch so ein Autogespräch mit ihm gehabt, wo ich fand, und ich fand es auch wirklich persönlich, dass das zu abwegig ist, dass wir diese Art von reiner B-Promi Yellow Press Appearance, dass ich finde, dass das nicht das Licht ist, das auf uns scheinen sollte. So habe ich ihm das gesagt. Und er hat es sich sicher mit zu Herzen genommen.
Und dann hat er auch da, ich glaube, er hat es dann irgendwie auch eingesehen und fand es dann am Ende auch besser, dass das nur eine kurze Phase war.
Ja, Jenny hat Thomas schnell wieder verlassen und ist zurück zu ihrem Ex Heiner Lauterbach.
Heute ist Thomas froh darüber, dass es so gekommen ist. Die anderen Fantas waren es schon damals.
Es gibt Leute, die mögen das oder die brauchen das.
Ja, manche leben sogar davon, ne?
Genau, es gibt auch einige, die davon leben, aber ich finde es ganz, ganz furchtbar, so ein privates Leben öffentlich zu führen.
Auch deshalb halten die Fantastischen Vier ihr Privatleben größtenteils privat. Und trotzdem ist auf dem neuen Album ein sehr, sehr persönlicher Song, ein Solo-Song von Michi Beck. Fliegen heißt er.
Du weißt, aus einem Weg, der sich splittet, werden zwei. Und nichts ist vorbei, das ist vorbei. Auch wenn wir uns verloren haben, gibt's so viel, was uns verbindet. Was nach wie vor Bestand hat, wird auch niemals mehr verschwinden.
Im Text geht es eindeutig um eine Trennung und es gibt auch Details.
Sind verbunden für immer, durch das Blut unserer Kinder, durch 20 Sommer und Winter, durch das, was kommt und was hinter uns liegt. Bitter und sweet, nicht mehr verliebt, doch immer vor Liebe, definitiv Geschichte geschrieben. One day you can fly away. Nur abzuheben bleibt halt eben schwierig. The
big day when we will find a way.
Weil nichts schwerer wiegt im Leben als die Liebe. Tages werden wir beide wieder fliegen. Weil nichts leichter ist im Leben als die Liebe.
Gerade wenn es um Beziehungen und vermeintlich private Details geht, dann könnten sich ja auch Boulevardmedien drauf stürzen und spekulieren. Gleichzeitig wollen Künstler wie die Fantastischen Vier ja auch immer bewegende Songs und emotionale Songs machen. Felix, du hast darüber auch mit Michi Beck gesprochen.
Ja, ich habe ihm gesagt, als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow, ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und ich habe Michi Beck gefragt, war das mal eine Überlegung? Ist mir eigentlich zu persönlich? Oder war dir sofort klar, nee, der muss aufs Album?
Nee, es war nicht klar, dass der aufs Album kommt. Der musste nur sein. Und der ist auch so persönlich, dass ich mir auch vorgenommen habe und auch den anderen gesagt habe, dass ich das über den Song oder über den Hintergrund eigentlich nichts mehr erzählt wird, sondern der für sich selber sprechen muss und auch jeder sozusagen entweder sich selber darin finden kann oder auch, wenn es so ist, hoffentlich tut und wenn nicht, vielleicht das Gefühl mitnimmt. Aber allein schon so diese ganzen Geschichten, gegen die wir uns auch schon immer gewehrt haben, nicht? So was dann so die Yellow Press draus macht oder was dann von so Celebrity-Blättchen aufgenommen wird, dass das überhaupt nicht unsere Welt ist. Und der Song war dann aber, also den habe ich aus persönlichen Gründen geschrieben, aber der ist dann auch so deep und so wichtig, dass wir entschieden haben, alle zusammen, dass er aufs Album kommt, aber da halt auch für sich steht und sonst weiter nichts darüber erzählt wird.
Ich hätte jetzt auch nicht groß nachgefragt, ne, weil ich finde, es ist viel zu privat. Es hat mich aber halt schon gewundert, dass der Song auf dem Album gelandet ist.
Ja, es ist privat, aber es ist hoffentlich auch. Und deswegen haben wir gesagt, wenn ein Song wirklich privat und wirklich deep ist, dann hat er auch die Chance, jemanden anderen auch aus der Seele zu sprechen, weil er eben aus meiner Seele heraus spricht. Aber daraus jetzt so eine Story zu machen, das wären halt nicht wir so.
Dass sich Michi dafür entschieden hat, den Song aufs aktuelle Album zu nehmen, dafür gibt's großes Lob von den Bandkollegen, von Andy zum Beispiel.
Ich finde, Michi hat da sehr schön ganz ehrlich was Ehrliches und was sehr Privates ausgepackt. Und das finde ich auf jeden Fall toll und respektabel. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man das in dieser Ehrlichkeit, in dieser Direktheit macht.
Es ist ein sehr, 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 sehr guter Song. Es ist, finde ich, höchstwahrscheinlich der beste Song von Michi Beck. Absolut maximalen Respekt. Das ist die Aufgabe eines Künstlers. Er legt sein Herz auf den Tisch. Es ist der Fluch des Künstlers. Er nimmt seine privatesten Gefühle und zeigt sie der ganzen Welt. Das ist ja eigentlich auch ein krasser Move, wenn man so will. Natürlich nennt er optional keine Namen, aber es ist das gleiche Gefühl. Und da wir aber alle die gleichen Gefühle haben, egal wie die Namen oder die Geschichten dazu sind, ist es auch kein Geheimnis. So fühlt sich jeder mal. Und wenn du dann einen hast, der dir noch einen Song dazu liefert, oh Gott sei Dank, das ist meine Aufgabe. Insofern gibt's da nicht zu privat.
Nichts ist zu privat. Dem Motto folgt Thomas D. auch auf dem neuen Album Long Player. Was er da in wenigen Zeilen von sich offenbart, ist krass.
Der fast abgesoffene, halb taube, halb trockene.
Was rappt Thomas D. da über sich?
Der fast abgesoffene.
Weihnachten 2004 wäre Thomas D. beinahe in Thailand bei einem Tsunami ums Leben gekommen. Er hatte da gerade mit seiner Frau und seiner Tochter Urlaub gemacht.
Thomas D. hat uns sehr emotional erzählt, wie er dieses schreckliche Unglück erlebt hat. Das hören wir in einer der späteren Folgen. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Checken wir nochmal, was Thomas D. im Song Win 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 rappt.
Der fast abgesoffene, halb taube, halb trockene.
Halb trocken bedeutet natürlich ein Pendeln zwischen Alkoholismus und Sportwahn.
Ist Alkohol bei dir ein Thema?
Ja. Entweder ganz oder gar nicht. Ich bin halt ein extremer Typ. Wenn ich trinke, dann trinke ich leer.
Thomas D. ist da sehr offen. Und nicht nur da.
Der fast abgesoffene, halb taube.
Die wenigsten wissen oder haben es auf dem Schirm, dass ich halb taub bin. Also einen Hörsturz hatte irgendwann mal. Ja, mein rechtes Ohr kannst du in die Tonne kloppen.
Weißt du noch, wann du den Hörsturz hattest?
Ja, es kommt mir vor, als würde ich schon sehr lange damit leben. Ich weiß noch, nach welcher Show. Es war aber nicht lautstärkebedingt. Beim Hörsturz kann man eh nicht sagen, was es ist. Wenn sich der Arzt dann fragt, haben Sie Stress? Das ist ja so unverschämt. Allein die Frage stresst mich. Ja, das ist bestimmt auch schon wieder 10 Jahre her, 8 vielleicht, 6, Minimum 6, die Zeit vergeht so schnell. Ja, dann hat sich meine Ohr verabschiedet leider, was dreidimensionales Hören ein bisschen schwierig macht. Also ich höre noch ein bisschen drauf, aber nicht so viel. Live mit Kopfhörern, also mit unseren In-Ears, höre ich tatsächlich am besten. Das ist wunderschön, weil ich habe mir die Lautstärke so hindrehen lassen, dass ich 80% auf mein gesundes Ohr habe und mein Gehirn schiebt es fast in den Stereobereich. Das ist besser als im normalen Leben. Sonst lebt man damit. Das haben viele Musiker haben natürlich Probleme mit ihren Ohren. Es geht immer da kaputt, wo man es am wenigsten brauchen kann.
Dave Grohl, der Frontmann der Foo Fighters und Ex-Schlagzeuger von Nirvana, hat zum Beispiel auch große Probleme mit seinen Ohren. Wenn jemand in einem vollen Restaurant neben ihm sitzt, versteht er kein einziges Wort, sagt er. In den letzten 20 Jahren hat er sich sogar aufs Lesen von Lippen konzentriert. Trotzdem tritt Dave Grohl noch regelmäßig mit den Foo Fighters auf.
Jo, der ist auch arm dran. Wirklich, als ich das gehört habe, wie der abgeht. Und der gibt sich ja nach wie vor. Ah ja, Beethoven war auch taub. Will ich mich in den Kreis zwischen Beethoven und Dave Grohl? Oh. Nein, selbst mein Größenwahn geht nicht so weit, mich dahin zu stellen. Naja, shit happens. Allerdings fand ich es am Anfang nicht so gut. Aber erstaunlicherweise gewöhnt man sich an wirklich viel. Und dein Kopf sagt dir irgendwann so Sachen wie, du könntest auch taub sein, halt's Maul und stell dir nicht so an, während du vorher denkst, ich kann so nicht weiterleben, so kann ich nicht leben. Alter Stereo, ihr wisst ja gar nicht, was ihr habt. Dolby Surround 5.1, der ganze Scheiß. Wenn wir darüber reden bei den Fantas, dann sage ich, ja, hier bin ich raus, leckt mich am Arsch, ihr könnt das alleine besprechen, macht das Album in so vielen Hi-Fi-Versionen, wie ihr wollt. Ihr hört's nicht. Egal.
Das ist der Galgenhumor von Thomas D. Krass.
Thomas D. ist auf dem rechten Ohr fast taub. Das heißt aber nicht, dass da Stille ist.
Natürlich pfeift die Scheiße. Das Einzige, was ich höre, ist ein Dreckspfeifen, was einen wahnsinnig macht. Tinnitus ist natürlich eine Begleiterscheinung, Folgeerscheinung. Den hatte ich, glaube ich, schon davor. Aber mental muss man das ausgleichen. Man darf nicht denken, das geht uns allen so. Man denkt, oh, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde, das wäre nicht lebensfähig. Nein, du kannst trotzdem noch einen guten Witz reißen oder über einen lachen, kannst die Augen aufmachen und die Welt angucken und sie ist schön und du hast Gefühle. Ja, also das ist alles nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, wenn man den ersten Schock überwunden hat und das akzeptiert vor allem auch.
Also ich muss sagen, mich hat sehr beeindruckt, dass Thomas D. so ausführlich mit uns über seine Hörprobleme gesprochen hat. Und ich finde auch, man hört ihm an, wie sehr ihn das belastet oder belastet hat. Aber er hat wohl irgendwie gelernt, damit umzugehen, damit zu leben, mit Galgenhumor, sehr viel Optimismus und positivem Denken. So typisch Thomas D. halt. Aber es ist natürlich schon krass, wenn du auf dem rechten Ohr nicht mehr wirklich viel hörst, ne?
Denn den Fantas ist eben wichtig, über Themen zu rappen, die sie gerade jetzt wirklich beschäftigen. Sie wollen diepe Texte machen und sich nicht wiederholen. Gleichzeitig haben sie ja auch schon sehr viel erlebt.
Das wirst du auch noch erfahren, wenn du so alt wirst. Ab 50 kickt dich ja quasi gar nichts mehr.
Also alles nicht so einfach.
Wir wissen ja, dass die Fantas über jede Zeile diskutieren. Darüber haben wir ja schon in Folge 1 gesprochen. Sie fragen sich immer wieder, passt das zu uns? Sind das wirklich wir? Ist das authentisch? Das sind die wichtigen Fragen zur Entscheidungshilfe, ob die Zeile oder auch der ganze Song aufs Album kommt.
Das ist auch ein wichtiger Grund, warum die Fantas immer noch da sind. Sie nehmen das, was sie machen, immer noch sehr ernst. Wahrscheinlich sogar noch ernster als früher. Die Fantas wollen eben nah dran sein an ihren Fans, wollen ehrlich davon erzählen, was sie in ihrem Alter wirklich bewegt.
Ey, wir sprechen doch eigentlich auch für eine ganze Generation. Ich meine, wer macht das denn? Die Deep-Sprachrohre einer Generation sind, die sprechen jetzt mittlerweile für die Generation vor uns, ne? So ein Peter Maffay, so ein Grönemeyer, so ein Westernhagen, Udo Lindenberg. Noch früher, ne? Die sprechen nicht mehr für die Babyboomer, für uns um die 50, sondern die sind 60 jenseits. Und die Rapper, die jetzt unterwegs sind, die sprechen auch nicht für unsere Generation, sondern eher für die 20- bis 30-Jährigen. Aber wenn wir von Gefühlen sprechen, von unseren Gefühlen, von dem Blick aufs Leben von uns, dann haben wir im Bestfall die Chance, nicht nur für uns zu sprechen, sondern für eine ganze Generation. Und ich weiß nicht, ob das wieder zu arrogant ist oder ein bisschen zu unbescheiden, aber mir fällt wirklich im Moment auch niemand ein, der diese Position einnimmt. Also wer macht im Moment Musik für die Mitte 40 bis Mitte 50-Jährigen, wenn es nicht Schlager oder Radiomusik ist mit englischsprachigen Texten, aber mit Texten auf Deutsch, die für unsere Freunde, für unsere Leute sprechen? Ich finde, das machen nur wir.
Ein schönes Beispiel ist Wie weit vom aktuellen Album.
Highway to hell oder Stairway to heaven, Five-Star Hotel oder 7-Eleven. Wie weit wir gehen, keine leichte Entscheidung. Ist das der Tod uns scheidet oder bis zur Scheidung? Bis zum Horizont, weiter als der Himmel reicht, weiter als Raum und Zeit, bis zur Unendlichkeit. Baby, sag mir, wie weit gehen wir zwei?
Für Thomas D. ist Wie weit ein erwachsenes Liebeslied.
Weil es geht halt nicht nur drum, ich falle jetzt vor dir auf die Knie, halte den Ring hin und frag dich, wie weit willst du gehen, sondern wie weit willst du gehen, bis dass der Tod uns scheidet oder bis zur Scheidung? Weil, wie weit willst du gehen, bis du das Herz rausreißt oder bis das Herz gemeinsam aufhört zu schlagen? Also diese zwei Dimensionen, die natürlich ein erfahrener Mann im besten Alter dann noch mehr weiß als, ne, ein Teenie, der sagt, hey, wie weit willst du gehen, Schatz?
Wie weit?
Die Fantas machen eben nicht einen auf berufsjugendlich, was nicht heißt, dass sie nicht cool rüberkommen wollen. Michi trägt seinen Cap schon noch so 45 Grad schräg auf dem Kopf, aber zu ihm passt das eben auch. Aber insgesamt ist das Motto:
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt.
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt. Passt hier sehr gut, ist aber nur leider nicht der Text, den Clueso wirklich singt. Das wird oft falsch verstanden. Wir hören nochmal rein.
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins.
Thomas und ich waren gemeinsam auf Radioreise und haben dann das Stück überall gespielt und ganz plötzlich sagt es einer. Das finde ich ja toll, dass ihr da zusammen alt sagt. Und dann ist uns erst aufgefallen, dass das ganz viele so verstehen.
Es ist so, weil in dem globalen Gedächtnis sind wir zusammen
groß und auch eben alle älter geworden.
Und das bedeutet tatsächlich, dass wir damit verbunden sind. Also ob wir wollen oder nicht, ne? Wir sind quasi, wir sind jetzt, und das ist ja auch, unser Publikum ist ja auch älter geworden. Viele sagen, sie schätzen es ja auch, dass wir so offensiv mit dem Thema umgehen.
Die Fantas stehen zu ihrem Alter, aber nehmen sich da auch selber schon länger nicht mehr so richtig ernst. Denn als Rapper angemessen zu altern, ist halt einfach schwierig. Ist ja eigentlich eine junge Musikrichtung, ne?
50 werden als Rapper ist wie 90 werden als Banker, glaube ich. Oder als, keine Ahnung, in einem anderen Beruf eben. Das war natürlich, also die Midlife-Crisis war da eigentlich schon längst um. Ne? Die hatte man mit Anfang 30, da wurden wir schon gefragt, seid ihr nicht zu alt, jetzt das zu machen? Mittlerweile hat sich diese Frage erübrigt, ja, wir sind viel, viel zu alt, um Hip-Hop zu machen und machen es trotzdem. Wir sind fucking Dinosaurier, Veteran, whatever. Also das haben wir jetzt sozusagen verinnerlicht.
Die Rap-Zombies. Die Fantas nehmen auch das Alter, wie so vieles andere auch, mit Humor. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum sie überhaupt noch da sind.
Und dazu jetzt, Smudo wird's freuen, ein kleines Spontan-Quiz für euch, das Rap-Zombie-Quiz.
Das fühlt sich gut an, wenn man ein Quiz gewinnt.
Genau. Wer ist das Nesthäkchen bei den Rap-Zombies? Wer ist der Jüngste?
Ihr habt kurz Bedenkzeit.
Thomas D., habt ihr es gewusst?
Ja, zugegeben, war keine leichte Frage von uns, denn die Fantas sind alle altersmäßig ziemlich dicht beieinander, alle so 56, 57.
Genau, und Thomas hat am 30. Dezember 1968 Geburtstag.
Und wir haben noch eine Quizfrage für euch. Was glaubt ihr, wer von den Vieren hat an seinem 50. Geburtstag geweint?
Es war Michi.
Ich habe am Tag meines 50. Geburtstags tatsächlich morgens aufgewacht und geheult. Das war schlimm. Aber wahrscheinlich war es nicht eine Midlife-Crisis, sondern eine Selbst-Mitleid-Crisis, die mich dann da in einem 50. Geburtstag eingeholt hat und der auch wirklich nicht schön war. Aber jetzt seitdem, so über die 50 drüber, habe ich es nicht mehr. Das war echt, glaube ich, so mein letztes Ding. Diese 5 davor zu haben, ne, vor der Jahreszahl, war wirklich dieses, jetzt bist du offiziell alter Rapper. Mit der 40 geht's irgendwie so, ne, wenn du dich umschaust, auch so Bushidos, Sidos und so, die sind jetzt alle in ihren Anfang 40ern, Mitte 40ern. Und das geht irgendwie auch in unserer Gesellschaft jetzt. Aber die 50 als Rapper zu über, oh warte, hat er angerufen? Oh shit. Okay, ich muss mal kurz unterbrechen.
Ja. Hallo, sind Sie der UPS-Fahrer?
Nee, es war nicht der Paketfahrer, der sich gemeldet hat, als wir Michi bei sich zu Hause in Berlin zum Interview getroffen haben. Danach haben wir Thomas davon erzählt, nicht vom Paketfahrer, sondern dass Michi an seinem 50. Geburtstag geweint hat.
Das höre ich jetzt erst, das ist ja eine süße Geschichte. Kann ich aber verstehen. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen später dran. Ich finde schon, dass man merkt, dass es nachlässt. Und so alles, auf allen Ebenen. Und es ist nicht schön. Ich finde es echt nicht schön. Und ich habe hier ein paar Menschen in meinem Umfeld, die sind sehr alt. Und du merkst auch, das bedarf echt Eier, das zu tragen. Sorry, wenn ich das so direkt sag, aber alt werden ist kein Spaß.
Lange Zeit hat Thomas in Interviews gesagt, dass ihm das Älterwerden nicht so viel ausmacht wie seinen Bandkollegen.
Übers Altwerden rappen oder über diese Selbstzweifel, vor allem von Michi und auch von Smudo, die schon früh dachten, na, wir sind zu alt für den Scheiß, habe ich nie geteilt, bis letztens. Und jetzt gerade finde ich es auch richtig scheiße. Ich hasse alt werden. Ich finde das voll letzte Dreckserfindung. Ich weiß nicht, aber da hast du mehr Erfahrung. Quatsch, du wirst fett, alles lässt nach, deine Kraft lässt nach. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich bin tagsüber nicht mehr fit. Ey, Alter, es ist wirklich, also ich finde es nicht toll. Und ich finde da auch nichts dran, momentan noch nicht, an dem ich mich da dann halten könnte mit, man, die Erfahrung, die Weisheit. Du wirst vergesslich, kriegst nicht auf die Reihe, der Wandel der Zeit fällt dir schwerer, du wirst so ein alter, weiser Mann, wirst grumpy old man oder was auch immer, ich muss echt aufpassen, dass mich das nicht sehr frustriert momentan. Aber das hält mich nicht davon ab, Musik zu machen, um Gottes Willen. Das ist ganz schlimm. Ich versuche jetzt gerade schon nicht so negativ zu denken, weil ich bin ja eigentlich ein positiver Typ. Aber ich merke, wie ich langsam alles hasse. Wie mir alles auf den Sack geht. Ich das so, oh, da muss ich echt aufpassen. Muss ich immer wieder sagen, nein, 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 nein. Das ist nicht alles so schlimm. Auch die kurze Lunte, wie man sich sofort aufregen kann über irgendwas. Instant, wenn was nicht passiert. Heute Morgen hat meine Taxi-App nicht getan. Alter, ich bin durchgedreht. Ich muss zum Bahnhof. Wenn das jetzt nicht klappt, geht mein Gott, geht alles in den Arsch, dann ist alles kaputt. Also meine Frau schon so, was ist denn los? Ich, ja, aber das, ich krieg ganz hier meine... Du merkst du schon, wie ich mich aufrege über was? Ist doch scheißegal. Nee, ist nicht egal. Doch, ist egal. Ist egal. Du wirst einen anderen Weg finden. Ja, nimm einfach das Telefon, ruf dir ein Taxi mit dem Telefon, nicht mit der App. Da habe ich Taxi gerufen, hat mich abgeholt, genau pünktlich zum Zug gekommen, eingestiegen, losgefahren. Läuft doch.
Ja, ich find's gut, dass Thomas hier so ehrlich ist, ne? Und das ist er auch generell häufig, auch wenn er nicht so gut dabei wegkommt wie hier, ne? Da wirkt er jetzt ja nicht besonders cool, was er so sagt, aber so ist es halt, ne?
Thomas ist sehr motiviert, wenn es um Fitness geht. Er hat ja so gar keinen Bock, einen Kessel zu kriegen, wie man im Süddeutschen sagt, also keinen Bauch. Vor Touren macht er sich zum Beispiel auch so ein bisschen Druck, weil er einfach bei Krieger immer das Shirt auszieht und dann natürlich alle sehen, was er so hat.
Jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, der wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, der wacht auf. Sein Traum geht noch weiter, als der Zauber wirkt, der wacht auf, er wacht auf.
Sie spielen aber Krieger auf der aktuellen Tour jetzt nicht. Deshalb hat er jetzt bis nächsten Sommer Zeit, um so richtig fit zu werden.
Und grundsätzlich hat sich der Thomas ja gut gehalten. Ne? Genauso wie Michi Beck, der schöne Michi. Deshalb haben wir natürlich nachgefragt. Michi, was ist dein Beauty-Geheimnis?
Mein Beauty-Geheimnis? Schön eincremen. Früh anfangen mit eincremen. Tagescreme und Nachtcreme. Das ist auch schon alles. Und schön weiterfeiern. Also ich mache echt nicht viel. Ne? Ich glaube, ich habe Glück, irgendwie eine ganz dankbare Haut zu haben, kriege aber jetzt auch ganz schön Falten, ist aber auch okay. Sport, auf Ernährung achten und Sport machen und eincremen. Mehr kann ich auch jetzt nicht, also nicht in so eine Schönheitsklinik gehen wie in unserem Video. Aber das ist auch eher als Parabel zu sehen für unsere ganze Geschichte, die Story im Video. Sag nur,
im Video von Wie weit legen sich die vier ja eher unfreiwillig unters Messer, also zumindest Thomas, Andi und Smudo. Die Idee kommt nämlich von Michi und Manager Bär. Sie wollen, dass die Band auf Tour frisch aussieht. Die OPs finden alle in einer fetten Privatvilla statt, mit jeder Menge Drinks und auch ganz schön viel Blut, das da fließt. Am Ende gibt's die Rechnung und weil sie die nicht bezahlen wollen, türmen sie frisch operiert in weißen Bademänteln im Motorboot über den angrenzenden See.
Da sind wir wieder beim Thema humorvoll mit dem Älterwerden umgehen, ne? Und sich dabei nicht so ernst nehmen. Aber jetzt mal ehrlich, würde Thomas D. nicht doch vielleicht mal was an sich machen lassen?
Ich halte nichts von Schönheitsoperationen tatsächlich. Ich finde der Schnabeltassentrend, Donald Duck Lippen, sehr, sehr schlimm. Ansonsten bin ich stolz auf meine Lachfalten, bin aber auch ein Mann. Und es ist schon schlimm, was wir als hauptsächlich immer noch männlich dominierte Gesellschaft den Frauen auferlegen, weil man muss ja jung sein, man muss hübsch sein, man muss straffe Haut haben, man darf vor allem nicht alt werden.
Ja, und das, was wir auf Social Media sehen, hilft auch nicht gerade dabei. Ne? Da hast du teilweise Mitte 20-Jährige, den du ganz deutlich ansiehst, ja, da ist nicht alles echt, da wurde was gemacht. Bei Frauen wie auch bei Männern. Und deswegen habe ich Michi Beck auch mal gefragt, sprecht ihr Promis da untereinander darüber? Wer so von den Kollegen hat was machen lassen und wer nicht?
So viele Leute lassen was machen und keiner spricht drüber. Also auch nicht untereinander. Der Einzige, der es wahrscheinlich nicht verheimlichen kann und der drüber spricht, ist H.P. Baxter. Aber der hat es auch zu Kunstform gemacht. Bei dem sieht man ja auch krass, was er macht und so. We got the hardcore. Coming up with the Fantastic Four. Scooter back in the mix. All right, six, wicked. Aber klar machen viele was irgendwie. Ich habe mir auch mal einmal Botox spritzen lassen hier in die Stirn. Ich dachte, das muss ich mal machen, weil das irgendwie so, ja, machen doch alle. Ich so, ja, wieso nicht, hier Stirnfalten. Das war irgendwann vor so einer Voice-Staffel. Und habe ich selber gemerkt, da bewegt sich ja gar nichts, wenn man lacht. Und fand ich dann auch irgendwie nicht geil. Klar, Botox machen alle, auch das weiß ich auch so viele um mich rum, natürlich vor allem Frauen, aber auch ganz viele Männer. Bringt es aber auch nicht so wirklich. Ich hält es auch nicht auf. Und jetzt haben wir auch mittlerweile so viele Freunde, die eben im selben Alter sind, die auch Botox machen, machen auch, ich weiß, es ist wieder so ein Vorurteil, aber vor allem in meinem schwulen Freundeskreis machen das mehr. Ja, ist halt so. Aber da beobachte ich das dann auch und finde aber trotzdem, dass sie nicht jünger aussehen, sondern einfach nur gebotoxt. Das ist das Ding, das kannst du nicht aufhalten. Kurz mal ein bisschen weniger Falten, aber keine Falten machen auch nicht jünger. Das ist die Erkenntnis, auf die ich gekommen bin, nachdem ich das mal ausprobiert habe.
Wir finden, die Fantas sind alle wunderschön, genauso wie sie sind.
Entschuldigung, ich hab keine. We mean it. Dieser Podcast heißt ja Fanta 4, Forever Baby. Das mit dem Forever ist ja aber schon häufiger beinahe schiefgegangen.
Einmal habe ich 1,5 Jahre lang geglaubt, die Band ist beendet.
Außerdem gab es Konflikte innerhalb der Band, die einzelne Bandmitglieder sehr belastet haben.
Das war vielleicht auch einfach zu traumatisch für mich. Das fand ich schon scheiße. Das fand ich wirklich scheiße. Das finde ich bis heute scheiße.
Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Also abonniert diesen Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Fanta 4, Forever Baby ist ein Podcast von SWR 3. Hosts und Skript Nils Damz und Felix Leibelt.
Redaktion Eva Blasenbrei, Jo Bischofberger, Sandra Herbsthofer und Christopher Jenert. Fact-Checking Matthias Kugler und die Hauptabteilung für Information, Dokumentation und Archive.
Schnitt David Janus. Sounddesign und Komposition Nazu Hischri. Außerdem an diesem Podcast beteiligt sind Marc Bürkle und Simon Dreidoppel.
Entschuldigung, oh, das ist aber sehr, sehr peinlich.
Ich bin auch nicht ich. Ja, dein Telefon. So, bitte ausschalten. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich jetzt meins auch auf Flugmodus für Eventualitäten stellen werde. Jetzt geht's weiter.
Tipp. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hinter großartigen Songs stecken ganz oft auch großartige Alben.
Und hinter großartigen Alben stecken noch mehr großartige Geschichten.
Und genau die erzählen wir Ihnen.
Hey, wir sind die Musikredaktion von SWR1 und wir nehmen uns jede Woche einen Meilenstein der Pop- und Rockgeschichte vor und blicken hinter die Kulissen.
Wie ist das Album entstanden? Was macht die Platte so besonders? Und warum hat es die Musikwelt für immer verändert?
Mit diesem Podcast können Sie die besten Alben aller Zeiten nochmal ganz neu entdecken.
Die SWR1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Jeden Montag eine neue Folge.